Ein Plan mit Grenzen. Folge 3. Im Dschungel von Samos. Wir sind eine kleine Gruppe von Leuten aus Zürich und sind zusammen zu Beginn dieses Jahres nach Griechenland gefahren. Die Berichte über die sich zuspitzende Situation auf den griechischen Inseln und über das Leid in den Lagern ließen uns keine Ruhe. Untätigkeit erschien uns falsch und wir schmiedeten einen Plan. Dieser Podcast erzählt von diesem Plan, seinen Grenzen und anderen Grenzen. Je mehr wir erzählten und besprachen, desto mehr entdeckten wir die Zusammenhänge und das Verbindende in den Kämpfen von hier und dort. So entstand dieser Podcast. Anhand unserer Reise und unseren Erlebnissen haben wir versucht, diese ganz persönlichen Erfahrungen in einem größeren Kontext zu verorten und zu verstehen.
In der zweiten Folge des Podcasts erzählten wir vom Lager in Siris, wo wir unsere Infrastruktur aufbauen konnten. In diesem Camp leben 1200 JesidInnen, eine ethnisch-religiöse Minderheit, die vor dem IS flüchten musste. Auch hier leben die Menschen oft schon seit Jahren, ohne zu wissen, wie es für sie weitergeht. Sie sind in einem Zwischenzustand gefangen und deplatziert, ohne eine Perspektive, dass sich an diesem Zustand irgendwann etwas ändern wird. Das gemeinsame Kochen, das Kino, die Buchbindekurse, der Schweißworkshop und das Siebdrucken kamen gut an und wir wurden unkompliziert in die Gemeinschaft eingebunden. An diesem Ort hatten wir eindrückliche Einblicke in den schwierigen, von staatlichen Auflagen geprägten Alltag der NGOs. Für Diskussionsstoff unter uns sorgte aber auch das Beobachten der freiwilligen Einsätze der Volunteers. In unseren Diskussionen kamen wir immer wieder auf unseren eigenen Anspruch an politischen Aktivismus zu sprechen. Seit wir an diesem Podcast arbeiten, hat sich die Situation an den Grenzen noch weiter verschlechtert. Zum Beispiel ist das Camp Moria abgebrannt. Und es gibt noch andere Sachen, die nicht mehr aktuell sind. Deshalb muss der Podcast als Momentaufnahme von Anfang 2020 verstanden werden. Und um ein aktuelles Bild der Lage zu kriegen, müssen weitere Informationen eingeholt werden.
Da wir uns nicht so richtig vom Plan, nach Lesbos zu fahren, verabschieden wollten, hatten wir in den vergangenen Wochen mit verschiedenen Menschen und NGOs auf Lesbos und Samos Kontakt aufgenommen. Die Leute, mit denen wir zu tun hatten, berichteten uns alle von der schlimmen Lage auf den Inseln und haben uns klargemacht, dass es aktuell unmöglich war, dort als DIY-Projekt irgendwie aktiv zu sein. Einige aus unserer Gruppe wollten unter diesen Umständen weiterhin auf dem Festland bleiben, wo zumindest ein kleiner Handlungsspielraum bestand. Andere wollten dennoch auf die Insel fahren, um sich ein eigenes Bild der Lage zu machen. Über Tage diskutierten wir verschiedene Möglichkeiten und schließlich fuhren wir in etwas neuer Konstellation zu fünf mit einem Hund in einem PW los. Mit der Autofähre ging es nach Samos, wo zwei von uns 2016 schon einmal waren, und mit der Organisation No Border Kitchen für 1200 Geflüchtete im schon dazumal überfüllten Lager gekocht haben. Als TouristInnen getarnt, wollten wir uns die Situation selber vor Augen führen, Informationen sammeln, mit Leuten sprechen und dokumentieren. Soweit der Plan. Zur Klärung der Orte und Zeiten, auf die wir im Folgenden Bezug nehmen, möchten wir hier ganz kurz einen Überblick verschaffen.
Die griechischen Inseln der nördlichen Ägäis liegen direkt vor der Küste der Türkei. Dazu gehören die drei größten Inseln Chios, Lesbos und Samos, die alle mit ähnlichen Problematiken konfrontiert sind. Das Camp auf Chios erlangte 2016 nach rechtsextremen Angriffen mit Molotow-Cocktails eine gewisse Berühmtheit. Heute hört man in den Medien vor allem vom Lager auf Lesbos. Dort leben 20.000 Menschen im und um das für 3.000 Menschen gebaute Camp Moria. Auf Samos sind es 8.000 Geflüchtete, die im sogenannten Jungle rund um das ehemalige, für 648 Menschen gebaute Lager leben. Auf allen Inseln hatte sich die Lage zugespitzt.
Wir erzählen nun einerseits von Samos, wo wir zu fünft hingereist waren, und andererseits sprechen wir über Lesbos, wo sich mit dem Camp Moria in der Nähe des Hauptortes Mytilini das größte Lager der drei Inseln befindet, und wo die Situation vor und während unseres Aufenthalts auf Samos am stärksten eskaliert ist. Alles, was auf Lesbos geschah, verfolgten wir sehr nah medial und es hatte auch große Auswirkungen auf die Stimmung in Samos.
Es braut sich was zusammen.
Was sich auf den Inseln seit Anfang dieses Jahres abspielte, hatte zu einer weiteren Zuspitzung der Verhältnisse geführt. Der allgemeine Unmut über die Lage der Geflüchteten bzw. über ihre Präsenz auf den Inseln und der Frust über die schlichtweg unhaltbaren Zustände in den Camps entluden sich in den verschiedenen Konflikten. Ein kleiner Rückblick in die Wochen und Tage davor soll aufzeigen, was damit gemeint ist.
Im Januar verhinderte die Polizei auf Lesbos einen geplanten Protest. Er wurde durch präventive Festnahmen, durch Schließungen der Ein- und Ausgänge vom Camp Moria und aller behördlichen Anlaufstellen unterbunden. Die Polizeipräsenz wurde auf der Insel massiv erhöht. Trotzdem kam es zu einer spontanen Demonstration mit mehreren tausend TeilnehmerInnen. Die Geflüchteten haben gegen die unzumutbaren Bedingungen, gegen ihr Festhalten auf der Insel und die drohenden Abschiebungen demonstriert. Frauen und Kinder haben die Demo angeführt und erst am Ende des Zuges liefen die Männer. Die Antwort des griechischen Staates kam unvermittelt. Es flogen Tränengasgranaten, welche die trockenen Berghänge durch die heißen Patronenhülsen entzündeten. Die Polizei trieb die Menge mit Schlagstöcken und unter stetigem Beschuss zurück ins Camp. Dabei wurden zahlreiche Menschen verletzt, es gab Bewusstlose, Panik und Leute wurden retraumatisiert. Einige DemonstrantInnen versuchten ihrerseits Widerstand zu leisten, mit Steinwürfen und Barrikaden. Am selben Abend versammelten sich am zentralen Platz in Mytilini ungefähr 70 griechische AnwohnerInnen mit Nationalflaggen. Ein Teil von ihnen fuhr in Kolonnen nach Moria, um Geflüchtete aus dem Dorf zu treiben. Auch am darauffolgenden Tag kam es zu Übergriffen auf Geflüchtete und schließlich zu einem Pogrom, an dem sich fast das gesamte Dorf Moria beteiligte. Gemeinsam mit der Polizei wurden die Zufahrtsstraßen blockiert und die das Dorf passierenden Geflüchteten wurden von einem mit Stöcken bewaffneten Mob aus dem Dorf geprügelt. Gleichzeitig formierte sich ein rassistischer Mob in der Hauptstadt Mytilinis und machte Jagd auf die rund 100 AntifaschistInnen einer UnterstützerInnen-Demo. Die Polizei ließ diese zwar unbehelligt toben, aber es kam auch zu Auseinandersetzungen mit GriechInnen. Der Staat sendete Hundertschaften auf die Inseln und ihre martialische Ankunft glich einer militärischen Belagerung. In Vollmontur mit Stock, Schild und Helm marschierten sie aus dem Bauch der Schiffe. Die Repression der Polizei richtete sich schlussendlich auch nicht nur gegen Geflüchtete, sondern traf auch die lokale Bevölkerung. Die Regierung hatte zuvor auf Samos wie auf Lesbos Leute enteignet, um gigantische neue Lager zu bauen. Auf Samos soll der Neubau im abgelegenen Inselninnern mal 10.000 Menschen einsperren. Gegen diese Bauprojekte, die eher Hochsicherheitsgefängnissen als Flüchtlingsunterkünften ähneln und die als geschlossene Knäste konzipiert sind, gibt es großen Widerstand. Die Motivation, gegen diese Bauvorhaben vorzugehen, mag zwar verschieden sein, aber vom linken wie auch vom rechten politischen Spektrum der InselbewohnerInnen formierte sich Opposition. Bei den einen, weil sie die Einsperrung und die Knastverhältnisse anprangern, bei den anderen schlichtweg, weil sie nicht noch mehr Ausländer auf der Insel wollen. Trotz der Militarisierung brachten es lokale Gruppen beider Inseln zustande, diese Bauvorhaben zu blockieren und die Baustellen lahmzulegen. Die Polizei ging auch gegen diese Blockaden vor und es kam zumindest auf Lesbos zu heftigen Zusammenstößen, was die Stimmung weiter anheizte und in verschiedenen Vergeltungsaktionen zwischen InselbewohnerInnen und Polizei endete.
Wir entschieden uns trotzdem, nach Samos zu fahren, weil wir von da viel weniger über die momentane Situation gehört hatten und wo, wie schon erwähnt, einige bereits gewesen waren und wir darum einen Bezug hatten.
Durch das, dass ich schon mal auf Samos war, ich auch immer wieder gehört habe während diesen Telefonaten oder durch das Anfragen dann auch in Chats gelandet bin, die von NGOs auf Samos benutzt wurden, war ich eigentlich nah dran an dem, was da passierte, hatte eine Vorstellung, wie das da aussieht und war schon sehr gespannt, mir ein eigenes Bild davon zu machen und habe deshalb auch ein bisschen darauf gedrängt, nach Samos zu gehen, was ich Nachhinein auch nicht bereue.
Ein menschengemachtes Pulverfass.
Schon beim Ankommen in Samos wurde uns bewusst, in welch angespannter Situation wir uns da bewegen würden. Das Polohemd und die Sonnenbrille konnte die Beamten in Zivil nicht täuschen. Sie hielten uns wohl für Volunteers und zeigten uns auch gleich, was sie von uns hielten. Wir hatten aber schon gehört, dass die Polizei Leute an der Einreise auf die Inseln hindert, die sie mit NGOs oder sonstigen Aktivitäten im Zusammenhang mit Geflüchteten in Verbindung bringen konnte. Eine Bekannte, die Ärztin ist, wurde in Athen schon gar nicht aufs Schiff gelassen. Wir hatten uns darum entsprechend vorbereitet. Der Speicherchip mit Bildern von unseren Stationen davor war nicht in der Kamera, damit man uns nicht mit solchen Projekten in Verbindung bringen konnte. Wir hatten nur Kleider dabei und auch sonst nichts Auffälliges im Gepäck. So verloren die Beamten nach dem erniedrigenden Prozedere von minutiöser Gepäcks- und Körperdurchsuchung schließlich das Interesse an uns. Und wir konnten gehen.
Man hat irgendwie gleich zu spüren bekommen, dass so Leute wie wir oder die womöglich da irgendwie irgendwas machen wollen, irgendwie helfen wollen, eigentlich nicht erwünscht sind. Andererseits, wenn man sieht, dann denkt man ja auch, das ist kein Zustand, der muss irgendwie verändert werden, das muss irgendwie, irgendwas muss hier anders gemacht werden. Und dann kommt man irgendwie das Gefühl, dass es gewollt ist. Weil wenn natürlich die Zustände da so unzumutbar sind, vielleicht denken sich ja dann auch die Geflüchteten, nee, Samos ist keine gute Idee. Es war irgendwie auch auf jeden Fall frustrierend.
Die kommenden Tage auf Samos waren für uns sehr intensiv, denn die Ereignisse überschlugen sich geradezu. Die geplanten Interviews und Gespräche konnten wir leider nicht durchführen. Die angefragten Personen zeigten sich zunächst offen dafür, doch innerhalb weniger Tage änderte sich alles. Drei Gespräche wurden uns kurzfristig abgesagt. Weder der Arzt noch die Gemeinderätin, die 2016 als UnterstützerInnen von No Border Kitchen auftraten, noch die Vertreterin einer NGO wollten sich uns gegenüber zur aktuellen Situation äußern. Die gewaltvollen Ereignisse auf Lesbos und insbesondere die Angriffe auf NGOs und Personen, welche Geflüchtete unterstützten, hatten auch auf Samos Verunsicherung ausgelöst. Aus Angst vor ähnlichen Angriffen und zum eigenen Schutz wollten sie keine Statements abgeben. Die Lage ist sehr schwierig zu beschreiben. Klar ist, dass sich seit 2016 und der Zeit der Flüchtlingskrise, wie es damals bei uns in den Medien hieß, alles sehr viel schlimmer wurde. Die griechische Regierung und die anderen EU-Mitgliedstaaten haben die Flüchtlingsnotlage herbeigeführt, die in der Folge zu einem nicht entschuldbaren Ausmaß an menschlichem Leid geführt hat. Sie rauben den Menschen ihre Würde und zerstören ihre Gesundheit mit dem Zweck, andere davon abzuhalten, nachzukommen.
Dies ist eine politikgemachte Krise und sie ist nicht neu,
sagt dazu Tommaso Santo, Landeskoordinator von Médecins Sans Frontières.
Welcome to Samos.
Die Menschen, welche die Reise mit Booten übers Meer nach Samos schaffen, bekommen nach ihrer Erstregistrierung auf der Insel nicht einmal grundlegendste Hilfe. Es mangelt an allem. Welcome to Samos steht auf dem Ordner, der den Neuangekommenen bei der Erstregistrierung gezeigt wird. Purer Sarkasmus. Sie werden dort darüber informiert, dass das Lager komplett voll sei und sie selbst schauen müssen, wo sie hinwollen. Ob sie ins Hotel einchecken, auf der Straße hausen oder unter einem Baum schlafen, ist ihnen also theoretisch völlig freigestellt. Eine Karte der Insel zeigt, wo sie sich gerade befinden, und nach der Abnahme der Fingerabdrücke werden sie völlig auf sich allein gestellt wieder weggeschickt. Die Geflüchteten werden faktisch allerdings durch Vertreibung und Kontrolle überall sonst auf der Insel dazu gezwungen, sich im Dschungel aufzuhalten. Der Dschungel besteht aus Hütten, die im Olivenhain rund um das offizielle Lager selbst eingerichtet werden müssen. Die Organisation Refugees for Refugees versucht, zur Überbrückung immerhin den Familien ein Zelt zur Verfügung zu stellen. Alleinreisende Männer bekommen keines, da es zu wenige gibt. Wann der Interviewtermin stattfinden werde, kann den Menschen bei der Registrierung nicht gesagt werden. Die Termine für Erstinterviews liegen in der Realität meist über ein Jahr in der Zukunft. Das neue Gesetz, welches am 01.01.2020 in Kraft getreten ist und besagt, dass die Bearbeitungsfrist aller Neuankömmlinge die Dauer eines Monats nicht überschreiten darf, treibt die Absurdität zusätzlich auf die Spitze. Da alle Menschen, die nach diesem Stichdatum auf den Inseln ankommen, bereits nach diesem Gesetz abgefertigt werden müssen, können die Interviews nicht später als 3 Wochen nach ihrer Ankunft stattfinden. Die Behörden sind also mehr als ausgelastet damit, die neuen Fälle zu bearbeiten, was dazu führt, dass beispielsweise auf Samos etwa 3000 Leute noch auf ihre Registrierung warten. Die Menschen sind unter Umständen also schon viele Monate im Camp und fallen nun schlicht zwischen Stuhl und Bank, da die Neuankünfte vorgezogen werden. Nebst den sowieso existenten Spannungen auch unter den Geflüchteten bringt dieses Vorgehen noch mehr Unverständnis und Verzweiflung hervor. All jene, die noch nicht im Registrierungsprozess waren, werden nun also überhaupt nicht mehr berücksichtigt.
Wir sind ja nach Samos gekommen mit extrem vielen offenen Fragen. Wir wollten Interviews führen, wir wollten verstehen, was passiert, und wir wollten diese Fragen verschiedenen Leuten stellen auch, und das wurde uns ja dann irgendwie nicht ermöglicht, und dadurch war es extrem hilfreich, diesen Zugang über das Frauenhaus auf Samos zu bekommen, weil wir dort, oder zumindest die Frauen von unserer Gruppe, ja, eine Art Zufluchtsort irgendwie hatten, wo unsere Bekannte uns diese Fragen auch beantworten konnte und uns die Situation auf der Insel irgendwie näher bringen konnte.
Die Lage auf den griechischen Inseln ist im Moment sehr prekär für die Menschen, die dort in den Flüchtlingslagern ausharren müssen. Insgesamt leben im Moment über 40.000 Menschen auf 5 Inseln. Auf allen Inseln sind die Lager komplett überfüllt. Also hier auf Samos zum Beispiel hat es ein Camp, das ursprünglich für 650 Menschen gebaut wurde. Mittlerweile leben aber über 7.000 Menschen darin. Also es ist über 10-mal überbelegt. Ein Großteil der Menschen lebt in informellen Zeltstätten, also im sogenannten Jungle. Und in diesem Teil des Camps hat es eigentlich ja fast keine Infrastruktur. Also es hat keinen Strom, keine Toiletten, nur sehr, sehr mangelhaft Wasser. Und auch die Zelte sind komplett überfüllt. Also es kann, oder die Hütten, es kann oft vorkommen, dass sich da mehrere Familien eine Hütte aus einem Raum teilen. Und natürlich auch die Container, also im offiziellen Teil des Camps, auch diese sind komplett überfüllt. Und es kann gut sein, dass sich 30 Menschen einen Container teilen müssen. Und es kommt auch immer wieder vor, dass sich mehrere Familienmitglieder zum Beispiel eine Matratze teilen innerhalb der Container, weil es einfach nicht genügend Platz hat. Und die Menschen dann manchmal trotzdem noch einen Container bevorzugen als ein Zelt im Dschungel.
Am Rande des Camps auf Samos kamen wir mit einem jungen Mann aus Afghanistan ins Gespräch. Er war zu der Zeit bereits seit 8 Monaten auf Samos. Er sprach sehr offen mit uns über die Zustände vor Ort, führte uns durchs Camp und zeigte uns, wie sich der Alltag im Camp organisieren lässt.
Dieses Verhältnis von einerseits ist es ja gut, diese Offenheit zu zeigen und hinzugehen und zu zeigen, dass man sich irgendwie solidarisiert mit den Leuten und dass man ein Interesse hat. Aber dieses Zuschauen und Anschauen, das ist ein Gefühl, das man irgendwie fast nicht aushält. Ich habe mich am Anfang auch fast so ein bisschen geweigert, überhaupt erst dahin zu gehen. Ich brauchte irgendwie so die paar Tage Überwindungszeit oder so, oder Abfindungszeit mit dieser Rolle auch. Ja, und das war dann wirklich extrem hilfreich, dass wir Daniel kennengelernt haben vor dem Camp und auch mit ihm zuerst noch außerhalb ein bisschen geredet haben.
Das Lager ist mehr oder weniger nach unterschiedlicher Herkunft organisiert. Und so kannte er sich im afghanischen Teil besonders gut aus. Er zeigte uns die Bäckerei, wo im selbstgebauten Ofen aus Lehm Fladenbrot gebacken wird, und seine selbstorganisierte Englischschule. In einer kleinen Hütte hat er zusammen mit anderen geflüchteten Menschen, die Englisch als Muttersprache haben, täglichen Unterricht auf verschiedenen Niveaustufen organisiert.
Musik Was mir eigentlich besonders aufgefallen war, also es war ein Sonntag, als wir dort waren. Und das ist anscheinend der Tag, an dem weniger Polizeipräsenz im Camp herrscht. Und an diesem Tag gibt es einen Markt, an dem die Leute irgendwelche Sachen verkaufen auf der Straße. Und wie die Menschen in so wie menschenunwürdigen Umständen trotzdem irgendwie einen Alltag schaffen und fast ein bisschen eine Art von Normalität hergestellt wird, also das hat mich mega beeindruckt.
Was mir allgemein geblieben ist, war die angespannte Stimmung. Und ich glaube, das hatte einerseits mit dem zu tun, dass wir angespannt waren und wir auch nicht genau wussten, wie uns bewegen. Andererseits hatte ich aber auch immer wieder im Kopf, wie ist es für Leute, die auf ihre Flucht neu an diesen Ort kommen und versuchen, hier irgendwie klarzukommen. Also ich glaube, vielleicht gibt es auf die Dauer schon eine Gewöhnung an diese Umstände oder es kann eine Art Normalität geben, aber gleichzeitig ist es so eine außerordentliche Situation und diese Spannung ist eigentlich immer greifbar.
Schließlich führt er uns auch zu seiner eigenen Hütte, wo er mit seiner Mutter und dem jüngeren Bruder lebt. Er zeigte uns den Mechanismus, den er entwickelt hatte, um den Hütteneingang von innen behelfsmäßig zu verschließen.
She's my mother. This my yard. I built this yard. Yeah, this a small yard. I have a 2 yard. And here you can see this. I washing in the hand and yeah, the hair okay. And the forehand yeah, and the face and the hair because the winter is raining. Here is my bedroom. He's my brother, younger brother. The door, but I put here and put here because here is always mouse. For example, I went in my house, but I just this. It's closed. Yeah. If I go to the outside, I put just this nails. Yeah. You look here, for example, if you go to the outside. But if you go to the town, the family go to the town and put this and the here, this clothes and this clothes, go to the town for holiday or something.
Er berichtete uns, dass seine Mutter eine Verletzung am Ohr hatte, die ihr nachts durch eine Ratte zugefügt wurde, und zeigte uns, wie er den unteren Rand der Blache deswegen gegen Ratten abzuschirmen versucht. Außerdem erklärte er, dass die Menschen, die bei der Ankunft auf der Insel nicht genügend Geld haben, um im Lager eine bestehende Hütte zu kaufen, am Rande des Dschungels eine neue Hütte bauen müssen. Kaufen kann man sie von Leuten, die ihr Erspartes bereits aufgebraucht hatten und dringend Geld brauchten, oder von denen, die weiterreisen konnten. Sollten er und seine Familie weiterreisen können, wird er die Hütte zu einem sehr günstigen Preis weitergeben, meinte er.
Ich fand es auch im Nachhinein irgendwie logisch, dass wir auch wie eine Art Zwist in der Gruppe bekommen haben, in dieser Situation da drin. Weil es einfach eine Stresssituation ist. So, es ist eine dauernde Stresssituation. Es ist immer laut, es stinkt, es sind zu viele Menschen auf zu kleinem Raum und das löst einfach Stress aus. Wir hatten jetzt davon, dass die Leute sich versuchen, ein Stück weit Normalität zurückzuholen, so, und dass das auch eindrücklich ist, unter welchen Umständen Leute trotzdem versuchen, Schule zu haben, einen Markt zu haben, eine Bäckerei zu haben. Und ich habe, glaube ich, ein Stück weit auch verstanden, wie wichtig solche Orte sind, um dem entgegenzuwirken, was ein großes Problem ist in diesen Camps, nämlich der Strukturlosigkeit, die dazu führt, dass die Leute entmenschlichen, weil in dieser Strukturlosigkeit Gewalt auf einmal ein adäquates Mittel ist, um sich Platz zu schaffen, um gehört zu werden, um sich Ressourcen anzueignen. Und diese Strukturen werden ja auch aktiv zerschlagen, immer wieder von Lagerleitung, von Repression. Und was das aber macht mit den Menschen, das ist krass, weil diese Strukturlosigkeit einfach dazu führt, dass Gewalt gefördert wird.
Musik.
Im Kampf ums Überleben und um Ressourcen kommt es nachvollziehbarerweise immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen und gegenseitigem Diebstahl. Selbst Feuerholz und Baumaterialien wie Äste oder Blachen sind knappe Güter, mit denen gehandelt wird. Es gibt im Dschungel keine sanitären Anlagen, keine Kanalisation, keine Möglichkeiten, sich zu informieren und keine Versorgung mit medizinischer oder psychologischer Hilfe. Um einen Arzt oder eine Ärztin zu sehen, müssen sich die Leute bereits um 4 Uhr morgens in eine Schlange stellen und es kann gut passieren, dass sie bis zum Abend nicht an die Reihe gekommen sind. Außerdem mangelt es auch an der Versorgung mit Nahrungsmitteln. Die Menschen stehen 2x täglich stundenlang für ihre Portion Essen an, die aber weder genügend Nährstoffe enthält, noch appetitlich ist.
Das ist ja einfach eine ganz logische Folge dessen, dass Menschen sich nicht waschen können, sich nicht irgendwie frische Kleider anziehen können und in diesen Zelten leben, keine Toiletten und keine Duschen haben, dass man den Menschen einfach die Armut und die Situation so sofort ansieht. Und hier werden dann eben genau diese Bilder transportiert von Menschen, die in diesen Camps leben und aufgrund der Umstände komplett verwahrlost aussehen. Und es trägt auf jeden Fall dazu bei, dass man sie auf den Bildern, die transportiert werden hier in den Medien, dass man sie mit anderen Augen betrachtet. Es ist ein Vorurteil oder so, dass dann plötzlich mitschwingt, dass sie verwahrlost sind und deswegen irgendwie vielleicht nicht gebildet. Also das sind ja alles so Mechanismen, die dann ablaufen, obwohl sie eigentlich nur darauf zurückzuführen sind, dass diesen Menschen keine Möglichkeit gegeben wird, sich zu pflegen oder so grundlegendste Sachen einfach komplett fehlen.
Dass sie das selber auch Dschungel nennen, kommt nicht von ungefähr. Wir haben uns ja auch gefragt im Podcast, sollen wir dieses Wort Dschungel brauchen oder nicht, aber es ist ja auch die Selbstbezeichnung eigentlich dieses Ortes, der für die Leute, die da wohnen, eigentlich immer nur ein Schreckensmoloch ist.
Nach monatelangem Ringen konnte Médecins Sans Frontières immerhin einige Wasserstationen installieren. Doch diese reichen bei weitem nicht aus. Die Behörden führen mit bürokratischen Hürden den katastrophalen Zustand in den Camps aktiv herbei. So wurde beispielsweise die Initiative verschiedener NGOs verhindert, Stromanschlüsse im Camp zu installieren und dadurch Licht in den Dschungel zu bringen. Finanzielle Ressourcen sowie die Expertise und die Arbeitskräfte wäre von den NGOs gestellt worden, es scheiterte aber an der Bewilligung durch die Gemeinde. Somit gibt es nach wie vor kein Licht nach dem Eindunkeln, was zur Unsicherheit im Camp beiträgt. Dafür gibt es eine Rattenplage, Abfallberge und eine Häufung von psychischen Erkrankungen wie Psychosen und Selbstverletzungen. Die durchschnittliche Dauer, welche die Geflüchteten an diesem Ort im Zustand permanenter Ungewissheit verbringen müssen, wird auf 18 Monate geschätzt. Die Brutalität dieses Systems ist gnadenlos und für die besonders Verletzlichen unter ihnen verheerend. Unter den Plastikplachen leben viele unbegleitete Kinder, schwangere Frauen, ältere Menschen, Menschen mit chronischer Krankheit oder akuten psychischen Erkrankungen wie Psychosen, sowie Folterüberlebende und Überlebende sexualisierter Gewalt. Selten kommt zur Sprache, dass jede einzelne Person im Lager eine ganz individuelle Geschichte mit sich bringt, eigene Dramen und Schicksalsschläge erlebt hat. Viele kämpfen mit körperlichen und psychischen Erkrankungen, die auf die ursprünglichen Fluchtgründe zurückzuführen sind. Dazu kommen nun jene, welche die miserablen Lebensbedingungen im Lager und die langen Wartezeiten in den Asylverfahren auslösen. Fast alle leiden aufgrund der Traumata an Schlaflosigkeit und Albträumen.
Frauen und unbegleitete Minderjährige.
Es ist uns bewusst, dass in den Lagern auch trans-, inter- und nicht-binäre Menschen leben und dass sie denselben und noch zusätzlichen Unterdrückungsmechanismen unterliegen. Wir haben bei den Camps keine trans-, inter- und nicht-binäre Menschen getroffen, was auch verdeutlicht, dass sie sich im Kontext, in dem sie leben, nur sehr schwer outen können. Deswegen sprechen wir im Folgenden über die Situation von Frauen in den Lagern.
I'm 18 years old from Afghanistan and currently I'm living in Greece. It was pretty bad, especially for women living in jungle tents. It was hard to reach the toilets. Actually, there were not any proper or clean toilets, except for one that every family had to pay for using the toilets every month. because that was the only clean toilet in their entire camp, and everyone wanted just to use that. And same thing with shower. The shower were for 5 minutes, and it was really hard for pregnant women eating in a long line. Most women I knew took showers only once a week, and while having this situation, how can people even stay clean in this camp? Women with the higher ages who were having a lot of stress because of the fights and fires that happened in the camp. Every person in here are bored, and because of this, kids fight, women's fight, and most important one, men's fight with each other, and neighbors fight, because when someone is bored and has nothing to do, nothing to study, they would get mad, and if they saw someone doing something they don't like, they start a fight. And when men fight, they fight with axe, hammer, and knives, which causes women to be in more stress, danger, and more scared. Two families living in the same house is also a problem. The kids fight with each other and the mothers get mad, and also that Muslim women are absolutely not comfortable with any other man other than their family member, because they will have to wear hijab in the house. Women are scared because they think that if they would leave their husband behind, they would have no shelter. But they should know that there will be.
Die unmenschlichen Bedingungen in den Camps sind für Frauen besonders belastend. Zu den rassistischen und systemischen Unterdrückungen erfahren sie oftmals noch sexistische Gewalt. Der Anteil an Mädchen und Frauen macht eine wachsende Zahl derjenigen aus, die auf der Suche nach Zuflucht in Griechenland ankommen. Viele kommen aus Syrien, dem Irak und aus Afghanistan. Frauen und Mädchen auf der Flucht müssen sich oft auch noch um mitfliehende Kinder kümmern und sind häufig von männlichen Verwandten abhängig. Auch ihre Fluchtursachen können geschlechterspezifisch sein. Viele von ihnen flüchten vor sexualisierter und psychischer Gewalt und Diskriminierung in ihren Herkunftsländern und werden auf dem Weg mit neuer Gewalt und Missbrauch konfrontiert. Diese erleben sie durch Schmuggler, Grenzwächter, Staatsangestellte, Polizei, aber auch durch Verwandte und andere Geflüchtete. Auch in den griechischen Camps sind Frauen Belästigungen und sexuellen Übergriffen ausgesetzt.
Im Folgenden hört ihr drei Ausschnitte aus schriftlichen Interviews von Frauen aus dem Camp, die wir hier stellvertretend vorlesen. I lived in the camp for 4 months. The camp is a really bad place. It's very loud and dirty. There are rats that are biting babies. I never left the tent by myself, and I never left the tent when it was dark. When I had to go to the toilet in the night, I had to wake up my husband so he could walk with me. You hear a lot of stories of women getting raped in the night. Sometimes men break into the tents and rape the women. It's a very bad place. I know women who live in the jungle who don't sleep in the night because they are scared. Only during the day they sleep.
Durch diese Gefahren sind Frauen im Alltag im Camp zusätzlich eingeschränkt. So gehen viele nach Sonnenuntergang bei völliger Dunkelheit aufgrund fehlender Elektrizität möglichst nicht mehr aus den Hütten. Viele haben sich eine Art WC improvisiert, also ein kleines Abteil im Zelt, wo sie in eine Flasche pinkeln, damit sie nachts nicht zur Toilette müssen. Eine weitere Erschwerung bringt die Menstruation mit sich. Es ist überall im Camp schmutzig, man kann sich kaum waschen und Hygieneartikel wie Tampons und Binden sind teuer und limitiert. Die Möglichkeiten zur Körperhygiene sind extrem eingeschränkt. An Privatsphäre ist in den oft geteilten Zelten und Hütten keineswegs zu denken. Auch Schwangeren kommt unter diesen Umständen keine besondere Behandlung zugute. Sie müssen oft auf dem Boden schlafen und haben keinerlei Zugang zu Schwangerschaftsvorsorge.
Verbal harassment is present every day. A lot of times there are men from all over the world who are making annoying comments to women. It affects our emotions. We don't feel safe at night. I live in a container in the official camp. I think for the women in the jungle, it can be even more dangerous.
I feel exposed in this environment all the time. Sometimes even just a look, a comment, or someone walking behind me can make me feel very anxious. I heard about other women who experienced gender-based violence in a physical way. We all hear many stories, but for most of the women, the permanent status of unsafety and fear really makes them feel struggling with their mental health. Most of the women in the camp have just one wish. Their biggest wish is to reach out to a life in which they are safe.
In Anbetracht dieser Notsituation spielen Räume, die nur für Frauen zugänglich sind, eine enorm wichtige Rolle. Diese sind Zufluchtsorte, um der Isolation in den Lagern und Wohnungen entgegenzuwirken. Das We Are One Center auf Samos, seine Bekannte von uns aufgebaut hat und zusammen mit Volunteers und vielen geflüchteten Frauen führt, ist ein solcher Raum, wo sich Frauen sicher versammeln können, um sich auszutauschen und Unterstützungsnetze aufzubauen. Sie erhalten dort psychologische und rechtliche Unterstützung. Ebenso werden Sprachunterricht und Computerkurse angeboten. Außerdem können sie sich dort zu frauenspezifischen Themen austauschen und informieren oder voneinander lernen, wie man sich im komplexen Aufnahmesystem zurechtfindet und wo man Hilfe bekommt.
Eine weitere besonders gefährdete Gruppe unter den Geflüchteten sind die unbegleiteten Minderjährigen. Momentan leben schätzungsweise etwas über 5.600 geflüchtete Kinder ohne Begleitung von Erwachsenen auf den griechischen Inseln. Zusammen mit dem Festland wurde die Zahl im Juni 2019 auf 32.000 geschätzt. Nur wenige von ihnen werden von NGOs betreut und sind an Orten untergebracht, die dem Umstand zumindest etwas Sorge tragen, dass sie minderjährig sind. Die überwiegende Mehrheit der Kinder und Jugendlichen lebt auf der Straße, unter katastrophalen Bedingungen in Gefängnissen oder in den illegalen Camps rund um die sogenannten Hotspots der Inseln. Die Gefahr von Ausbeutung und sexuellem Missbrauch ist groß und viele der Kinder und Jugendliche erfahren erneut Gewalt nach oftmals schon traumatischen Erlebnissen vor und während der Flucht. Eine Harvard-Studie von 2017 beschreibt die rasant zunehmende Kinderprostitution unter geflüchteten Minderjährigen. Über 10.000 unbegleitete Minderjährige gelten als einmalig registriert, aber danach verschwunden. Auch in der Schweiz sind die UMAS, wie die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden hier genannt werden, immer mal wieder Thema. Was aber hierzulande beschäftigt, steht im krassen und perfiden Kontrast zu soeben beschriebenen Realität Griechenlands. Beispielsweise ist von erschlichenen Rechten die Rede, welche sich Geflüchtete durch eine falsche Angabe des Alters machen könnten. Um sogenannte Missbräuchlichkeit vorzubeugen, können die Behörden mit verschiedenen Mitteln versuchen, zu überprüfen, ob das angegebene Alter der Geflüchteten stimmt. Die Beurteilung der sekundären Geschlechtsmerkmale gehören da auch dazu. Abgesehen davon, dass diese Beurteilung auf einer 1962 erschienenen Arbeit zu Pubertätsstadien bei jungen Briten beruht, ist sie für die Jugendlichen, die bereits durch die Hölle gegangen sind, entwürdigend und retraumatisierend. Die Altersbestimmung per gesundheitsschädigender Röntgenaufnahme des Handskeletts ist in ihren Ergebnissen so unsicher, dass sie genauso ungeeignet ist.
Im Gegensatz dazu werden, wie uns der Mann aus Afghanistan, der uns durchs Camp begleitete, erzählte, bei der Erstregistrierung auf Samos viele minderjährige Jugendliche, die keine Papiere haben, um sich auszuweisen, einfach als volljährig deklariert. Somit können sie keinen Anspruch auf den erhöhten Schutz erheben, der ihnen zustehen würde. Sie sind den ÜbersetzerInnen und BeamtInnen ausgeliefert und können nichts gegen diese Falschangabe machen, die ihre Chancen auf Asyl mitbestimmt.
Wir waren ständig konfrontiert mit dieser Realität, die herrscht auf dieser Insel. Wir haben einmal einen Ausflug gemacht an einen Strand. Auch da findet man dann Schwimmwesten oder man sieht drüber in die Türkei. Dieses Thema lässt einen nie los. In dem Hotel, in dem wir waren, war es eine verrückte Situation, weil wir auf der einen Seite über den Balkon einen geflüchteten Mann mit seinem Kind kennengelernt haben, der dort eingecheckt ist. Er hatte bereits Asyl gekriegt in Deutschland, ist zurück nach Syrien, um seinen Sohn zu holen, weil seine Ex-Frau und die Mutter seines Sohnes dort erschossen wurde. Er hat diesen traumatisierten Jungen dann abgeholt in Syrien, ist nochmals diese Fluchtroute gegangen. Und obwohl er selber schon Asyl hat, muss er jetzt für seinen Sohn dieses ganze Prozedere nochmals durchleben. Und gleichzeitig hatten wir auf der anderen Seite eine Frau, die für Frontex auf dieser Insel arbeitet. Also auch all die Leute, wie diese Hotelbesitzerin oder so, alle Menschen sind ständig mit diesem Thema konfrontiert.
Die verschiedenen niederschlagenden Eindrücke prägten unsere Tage auf Samos. Dadurch, dass wir keine klar definierte Aufgabe hatten, schlugen wir uns mit dem Gefühl der Machtlosigkeit und Ohnmacht herum und verfolgten die Nachrichten. Was wir dabei alles in Erfahrung brachten, möchten wir euch im nächsten Teil des Podcasts näher bringen. Diese Hintergrundinformationen erscheinen uns wichtig, um die damaligen Ereignisse im politischen Kontext einzubetten und dadurch verständlicher zu machen, was eigentlich gerade passierte.